Used to be somebody. Podcat. Hoffnungslosigkeit Teil 2. Nachdem ich im letzten Artikel das ganze Thema theoretisch umrissen habe, um ein besseres Grundlagenverständnis zu vermitteln, möchte ich in diesem Artikel näher in verständlicheren Bildern sprechen und dadurch erklären, wie man Hoffnungslosigkeit verändern kann. Aber da Hoffnungslosigkeit nicht unbedingt etwas ist, was die meisten Menschen genau verstehen oder lokalisieren können, ist es hilfreicher zu schauen, wie man es in meinem System, wie Energetik, einordnen könnte. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass in der Regel jedes System nur eine symbolische Repräsentation ist, die im Idealfall mehr oder weniger optimal mit unserer Hardware interagiert. Unsere Hardware ist letztendlich unser Körper und unser grundlegendes Bewusstsein. Nun ist mir bewusst, dass es nicht wenig Systeme da draußen gibt, die alle der Meinung wären, ihr System wäre absolut korrekt, das Beste oder einzig wahre. Und ja, das habe ich über meins auch mal geglaubt. Aber das ist einfach Schmarrn. Sorry. Nach über 20 Jahren in diesem Feld bin ich überzeugt, dass es göttliche Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen wir alle geschaffen sind und leben müssen. Und diese Gesetze sind nicht schwer zu verstehen, aber die Anwendung kann auf unterschiedlichste Wege erfolgen. Unser Glauben und Bewusstsein sind das Betriebssystem und unsere Körper und unsere Seele sind die Hardware, die, je nachdem, wie gut dieses Betriebssystem funktioniert, auch die entsprechenden Ergebnisse liefern. Teile unseres Bewusstseins werden von Werk aus geliefert, also von der Geburt, und sind bei allen Menschen gleich. Aber dann kommen kulturelle Einflüsse und Umweltfaktoren, geistig betrachtet, dazu und mit der Zeit wird sich dann zeigen, was für eine Suppe am Ende dabei rauskommt. Wenn wir uns unsere Welt gegenwärtig anschauen, sind die Zutaten in der letzten Zeit nicht sonderlich hochwertig gewesen, sonst hätten wir gegenwärtig nicht so eine versaute Suppe. Aber das kann verändert werden, denn wenn es schlecht geht, dann geht auch gut. Und wir erinnern uns, wenn sich gut fühlen gut anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch gut. Und darf auch so sein. Und ja, auch dauerhaft. Hoffnungslosigkeit ist ein Ergebnis und keine primäre Ursache. Es mag sekundär betrachtet eine primäre Ursache für darauf folgende Dinge sein, aber es ist kein grundsätzlicher Zustand, den Menschen betreffend. Ein Kind kommt nicht hoffnungslos auf die Welt. Die Umstände mögen hoffnungslos erscheinen und auch die Lebensbedingungen alles andere als toll, aber die Grundbedingungen, die wir mitbringen, sind niemals Hoffnungslosigkeit. Wo findet Hoffnungslosigkeit statt? Nach meinem Empfinden findet sie in der Seele statt. Nun ist die Seele für die meisten Menschen bereits ein Buch mit 70 Siegeln, aber eigentlich nicht wirklich schwer zu verstehen. Unsere Seele ist der Körper oder das Fahrzeug, mit dem wir jenseits fahren. Oder anders ausgedrückt, es ist unser ewiger Leib, der gegenwärtig in dem physischen Körper unterwegs ist, den wir hier haben, und in dem es nach dem Ablegen des physischen Leibes im Jenseits weitergeht. Unser physischer Körper funktioniert nicht ohne die Seele. Und in dem physischen Körper stecken wir nun einmal, während wir hier in dieser materiellen Welt sind. Und keine Angst, lass es einfach mal als Arbeitstheorie stehen, rein hypothetisch, damit keine Glaubensmuster in dir Angst erzeugen müssten, weil du vielleicht noch nicht wirklich weißt, was Sache ist. Gehen wir zurück zu meiner Grafik, die ich auf meiner Website habe. Die Grafik ist für Body, Mind und Spirit repräsentativ und sie zeigt eine menschliche Form mit einem kleinen Kreis um Kopf und Oberkörper und einen großen Kreis, der alles umschließt. Das ist meine symbolische Repräsentation von Body, Körper, Mind, Geist und Spirit. Nun ist Spirit etwas, was man als Seele bezeichnen kann, aber bei mir ist es auch gleichzeitig die Ebene, in der die Seele lebt und manchmal auch gleichzusetzen mit der Seele selber, wenn es um nicht physische Beziehungen nach außen geht. Für unser Thema sind der Körper von Bedeutung, der in meiner Grafik schwarz dargestellt ist und eine violettfarbene Umrandung hat. Diese Umrandung ist meine symbolische Darstellung der Seele, die eng mit dem Körper verbunden ist. Der Mind, also der Kreis um Kopf und Oberkörper, ist der Bereich, der für die Hoffnungslosigkeit zentral verantwortlich ist. Nun ist mir bewusst, dass gewisse hormonelle Pathologien auch Depression und Hoffnungslosigkeit auslösen können, aber die Erfahrung ist trotzdem nicht physisch, wenn sie auch physisch induziert sein kann. Schmerz ist keine rein körperliche Wahrnehmung, auch wenn es schulmedizinisch in der Regel so betrachtet wird, da dort nur der physische Leib die einzige wirkliche Realität darstellt, von der immer wieder ausgegangen wird. Jeder, der schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, was ich meine. Es gibt andere Realitäten als die rein physische, auch wenn wir sie nicht verstehen, aber wir können sie wahrnehmen. Aber in der Schulmedizin ist ja nur das wahr, was als messbar bewiesen werden kann, und alles andere ist ja nicht zu beweisen. Was nebenbei nicht stimmt, denn wenn man sekundäre Wirkungen messen kann, so kann man auf primäre Ursachen Rückschlüsse ziehen. Aber etwas, was von außen, also extern, nicht so einfach zu kontrollieren ist, ist halt eine Gefahr fürs System. Und eine mögliche Kontrolle besteht in einem solchen Fall einfach darin, die nicht physische Ebene zu negieren. Das ist dann Mind Control. Schmerz kann aber sowohl im Body, Mind, als auch Spirit verankert sein. Das erklärt, warum Psychopharmaka die betroffenen Personen oft so lethargisch machen. Sie können eine Wirkung auf die Seele nur sekundär ausüben, da diese ja nun mal mit dem Körper verbunden ist, aber niemals die primäre Ursache durch diese Psychopharmaka beheben. Warum nicht? Weil der Mensch nun einmal nicht primär ein physisches Wesen ist, sondern ein geistiges. Ein geistiges Wesen, das einen physischen Körper hat. Der physische Körper ist sekundär geschaltet in der Schöpfung, niemals primär. Warum? Weil Materie vergänglich ist und Geist nicht. Und Geist ist gleichzusetzen mit Wahrheit. So wie ein Tisch, dessen grundlegende Idee geistig ist, sozusagen der Bauplan, und dann erst sekundär physisch konstruiert bzw. manifestiert werden kann. Oder anders ausgedrückt, zuerst die Idee, dann die Manifestation. Das ist nicht schwer zu verstehen, aber es ist so lange geleugnet worden, dass es für uns in dieser Welt inzwischen normal ist, die Lüge zu glauben, dass die physische Welt die einzige Realität ist. Und wer unseren Glauben in Frage stellt, bekommt in der Regel keine höfliche Reaktion. Nebenbei ist allein die Frage, wo Glauben stattfindet und was er grundsätzlich ist, ein klarer Hinweis auf die Realität von nicht-physischen Ebenen. Wo finden Emotionen statt? Grundsätzlich ist in meinem Modell der Mind, also der Kreis um Kopf und Oberkörper, der Sitz von Gedanken und Emotionen. Zumindest aus pragmatischer Sicht. Es gibt schließlich einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Gedanken und Emotionen, aber sie sind nicht das Gleiche. Ein Gedanke kann Emotionen auslösen, aber sollte nicht als Emotion betrachtet werden. In meiner Arbeit frage ich die Klienten immer wieder, wie sich eine Information oder Sache anfühlt. Dabei geht es mir nicht um eine komplexe Beschreibung, sondern die erste Reaktion. Wenn es sich zum Beispiel schlecht anfühlt, an den Chef zu denken, dann ist nicht der Gedanke schlecht, sondern die Reaktion. Obwohl schlecht natürlich relativ ist. Wenn man keine klare Trennung dieser Konzepte vornimmt, wird es irgendwann eine Verdrängung geben müssen, weil es in unserer Gesellschaft ja einfach Dinge gibt, die sich nicht gehören. Aus den Studien über Traumata, die Kinder durch Missbrauch erfahren, wissen wir, wie tragisch es ist, wenn Gedanken und Emotionen untrennbar verknüpft und dann verdrängt werden. Und die Verdrängung findet in der Regel statt, weil ein Glaubensmuster, das gesellschaftlich definiert ist, konträr zu der Erfahrung steht. Nun gibt es grundlegende Muster, die alle Menschen teilen, und ein gezielter Missbrauch versucht, dies auszunutzen. Vater und Mutter sind in gewisser Weise Stellvertreter für Gott, und wenn ein Kind von einem oder beiden Elternteilen missbraucht wird, dann steht dies konträr mit einer innigen spirituellen Programmierung des Guten, das untrennbar mit Gott oder göttlichen Gesetzmäßigkeiten verbunden ist. Und die Eltern missbrauchen dies. Das Kind weiß dies aber nicht bewusst und muss adäquat reagieren. Also tritt ein Schutzmechanismus in Kraft, in diesem Fall die Verdrängung. Wenn ein Missbrauchsopfer später angeleitet wird, wie die göttliche Ordnung wirklich aussieht und sie auch in sich selbst ergründet, sie ist schließlich Teil unseres spirituellen Make-up, dann kann es auch wieder zur Heilung kommen. Tragischerweise existiert in dieser Welt Gott maximal noch romantisch-hypothetisch. Das ist nebenbei ein Irrglauben, der allerdings Wirkung produzieren muss, weil wir Schöpfungskraft besitzen, was man uns geflissentlich immer wieder verschwiegen hat. Wenn jetzt Gedanken Emotionen auslösen, dann sollte das erste Ziel sein, zu lernen, beides zu trennen. Es mag sein, dass es so etwas wie schlechte Gedanken gibt, aber der Maßstab sollte nicht unsere korrupte Gesellschaft sein, sondern das Gute tief in uns. Nebenbei können auch gute Gedanken echte Probleme auslösen. Wenn ich zum Beispiel ein Missbrauchsopfer frage, wie es sich anfühlt, ihren Vater in Gedanken liebevoll zu umarmen, dann kann es sein, dass das Missbrauchsopfer in diesem Fall einfach kotzt. Eine andere typische Reaktion, wenn etwas in uns sich nicht gut anfühlt, es aber gut sein sollte, ist leider oft: Oh, das ist aber schön. Sag nicht schön, wenn es sich scheiße anfühlt. Wer kennt ihn nicht, den modernen, allgegenwärtigen Spruch: Alles gut. Super, oder nicht? Dann sind wir doch ausgeglichen und tolerant. Ich wage aber zu behaupten, die meisten würden lieber kotzen, aber fahren halt eitel Sonnenschein. Nun hat Sonnenschein eindeutig seine Vorzüge, aber Heuchelei muss nun einmal auch Wirkung produzieren. Wie bereits gesagt, ist es in meinen Augen eine der wichtigsten Dinge, die Trennung von Gedanken und Emotionen zu lernen. Und ich gebe zu, ich habe dazu selber viele Jahre gebraucht, aber nur, weil ich darüber nicht viel wusste, tendenziell verkackt bin und auch energetisch nicht so weit war, dies zu korrigieren. Sind wir noch bei Hoffnungslosigkeit? Sicher. Es ist schließlich eine Emotion. Allerdings ist Hoffnung in meinen Augen nicht einfach eine Emotion, sondern ein göttliches Prinzip, das, richtig angewendet, ebenfalls Ergebnisse produzieren muss. Warum? Weil Gott kein Arsch ist, sondern tatsächlich gut und das für uns alle will. Und nur weil es so viele Deppen gibt, die der Meinung sind, sie könnten anderen auf den Kopf hauen und sagen, Gott hat das so gewollt, ändert es nichts daran, dass diese Leute einfach Deppen sind. Punkt. Wie trennt man sich von Hoffnungslosigkeit? Als erstes, wie gesagt, ist es wichtig, die Trennung von Gedanken und Emotionen zu lernen. Das kann manchmal schmerzhaft sein, weil es für einige Menschen Gedanken gibt, die zu sehr mit negativen Erfahrungen und Emotionen verbunden sind. In einem solchen Fall muss man es so machen, wie man es vom Krafttraining her kennt. Stückweise die Anforderungen steigen und auch prüfen, ob die Kraft entsprechend gewachsen ist. Oder anders ausgedrückt, von Plateau zu Plateau arbeiten. Eine Stufe zur Zeit. Physisches Krafttraining basiert nebenbei auf Gesetzmäßigkeiten, die auf die Seele übertragbar sind, da zuerst Geist und dann Materie in der Hierarchie gelten. Wenn also ein Prinzip auf der physischen Ebene funktioniert, dann muss es auch auf der geistigen funktionieren, da das Prinzip grundsätzlich geistig ist. Wie gesagt, Kinder checken das easy. Wenn man sich also in Hoffnungslosigkeit gefangen fühlt, dann stellt sich ebenfalls die Frage, was und wo ist denn das Gefängnis? So, ich könnte noch weitermachen, aber das war schon wieder eine ganze Menge. Verdau erst einmal den Krams und dann geht es weiter im dritten Teil. Danke für deine Zeit.